PPR, Superflex, Titan Premium, Post Draft, Drake London oder Treylon Burks?
Treylon.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Na Phil, gut geschlafen in den paar Stunden, die es waren?
Ja, paar gab es ja noch, aber nicht zu viel. Also ja, man kämpft sich so durch. Mal gucken, wie das heute so wird.
Solange Werder heute Abend noch gewinnt, ist das doch in Ordnung, oder?
Ja, ich werde live dabei sein und werde dann auch ein paar Bier zur Beruhigung trinken, dass ich dann auch die nächsten Pick ganz entspannt beobachten werde.
Ja, ich meine, da kommen wir sowieso gleich dazu, aber du, deine Jungs haben dich ja zur Abwechslung gestern Nacht mal nicht enttäuscht und der, ich sag mal, da das live, das habe ich auch live gesehen, dass du da sehr zufrieden warst, denn wir haben ja unsere Live-Coverage gemacht, ein bisschen gemeinsam im Discord gewesen mit, boah ja, das war, wie viel waren wir denn immer so? 12 bis 15 Leute ungefähr, glaube ich, die drin waren, oder?
Ja, sogar mehr. Also konstant waren es eigentlich immer mindestens so um die 16 bis 18 oder sowas. Also okay. Ne, immer so ein bisschen in der Richtung und ja, auch zum Teil mal mehr. Also
ja, es waren halt viele auch stille Zuhörer dabei, genau. Hat nicht jeder mitgesprochen und so weiter, aber da waren es auch einige, also hat wirklich viel Spaß gemacht auf jeden Fall, war cool und vor allem konnte man da relativ entspannt wach bleiben dadurch, ne?
Ja, auf jeden Fall sehr kurzweilig, man konnte dazwischen reden und auch vorher, wir haben ja vorher noch zwei Mocks gemacht und das war irgendwie ganz cool, so hat man die Zeit auch gut rumbekommen.
Ja. Sehr, sehr gut. Ich denke, das behalten wir uns auf jeden Fall wieder im Hinterkopf für nächstes Jahr. Heute Abend sind wir beide leider nicht live beim Draft dabei, denke ich. Also es ist auch rough auf jeden Fall, wenn man sich die zwei Nächte hintereinander gibt, dann brauchst du eigentlich das Wochenende vom Draft. Das musst du dann bis Montag wieder zurückholen, den ganzen Schlaf. Aber also ich bin heute Nacht auf jeden Fall auch nicht live dabei, werde dann morgen in der Früh in aller Ruhe sehen, was die Niners versemmelt haben.
Ja, ja. Wann pickt ihr? 62, 64, irgendwie sowas, ne?
Ja, ich glaube 62.
62, ja, glaube ich auch. Mhm. Ja, was ist denn das, der Dolphins? Nee.
Nee, das ist unser eigener. Also so, das ist okay. Ja der Second Rounder, einfach nur. Durch Championship Game quasi, drittletzter Pick, haben wir an sich immer. Deswegen waren ja auch die, boah, wer war denn das? Die Dolphins, die hatten ja ursprünglich mal den 30. Pick und der ging ja dann im Hill-Trade nach Kansas City.
Alles klar. Ja, okay, stimmt. Ich habe das schon wieder verdrängt, dass
wir eine gute Saison hatten. Ja,
ja. Das habe ich verdrängt.
Warum seid ihr nochmal nicht an der 33 jetzt dran? Wie habt ihr getradet? Ja, genau. Sehr gut. Deswegen mal schauen. Aber auf jeden Fall einfach Fokus nochmal da zurück. Vielen Dank an alle, die gestern eben dabei waren im Discord und wir haben auch viele, viele Beitritte gestern in den Discord bekommen. Da danke nochmal an die Jungs von Mikes in Motion, die haben uns da ein bisschen Werbung machen lassen in deren Discord. Der Ralf hatte sogar nochmal alle getaggt, dass man doch herzlich willkommen ist bei uns im Discord. Deswegen dachte ich mir gestern, ich habe das erst gar nicht mitgekriegt, und gestern irgendwie so reihenweise kam ein neuer Eintritt nach dem anderen und ich habe dir dann schon irgendwie geschrieben, Alter, was ist denn los, ey? Warum geht unser Discord komplett steil? Lag wohl daran.
Ja, auf jeden Fall sehr cool. Also da kann ich auch nur nochmal das Gegenteilige bewerben. Also wenn ihr euch für IDP interessiert, dann tretet auch da auf jeden Fall nochmal dem Mikes in Motion Discord bei, auch wenn ich das gestern zum Beispiel mit Tobi gut gefallen hat, der war ja auch mit dabei und ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ist echt eine nette Truppe und ja, du kennst die Jungs ja sogar persönlich, ne, also ein Teil der Jungs.
Ja, immerhin ja. Drei mittlerweile schon, ja, also ja. Es werden mehr und mehr.
Ja, der Steven war ja auch bei uns im Podcast schon vor ein paar Wochen. Genau. Von daher. Also ja, wie gesagt, wenn euch für ADP interessiert, dann schaut auf jeden Fall da mal vorbei.
Definitiv. Und gestern hat der Tobi ja wirklich im Discord schon ein paar Eindrücke gegeben. Da merkt man dann schon auch, er ist wirklich super tief halt auch einfach drin in dem Ganzen, welches Team spielt, welches Scheme, wo passt der, wo ist der Fit gegeben und wo nicht. Denn das ist bei IDP so wichtig. Und das spielt noch eine viel größere Rolle als das, was wir, sag ich mal, offensemäßig, wenn ein Wide Receiver irgendwo hingedraftet wird, dann gucken wir sicher auch mal drauf, okay, ist die Rolle noch frei. Aber es ist irgendwo ist das halt doch deutlich einfacher, glaube ich, da sich in ein Scheme einzufinden, als andersrum auf der defensiven Seite.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, jawohl. So, dann das dazu. Wenn ihr auch trotzdem noch dem Discord joinen wollt bei uns, ein bisschen Platz haben wir noch, also wir laufen hier noch nicht Gefahr, an der Kapazitätsgrenze anzukommen, dann schaut rein. Der Link ist natürlich in den Shownotes drin. Phil, wie kann man uns ansonsten folgen?
Ja, gerne auch bei Twitter, ne? @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo oder mir @Phil8F90. Also ja, wenn ihr da von mir dann Live-Reaktionen zu Seahawks-Picks haben wollt, gerne da mal rumschauen. Ja, ich denke, du wirst wahrscheinlich auch zu dem Niners-Pick dann deinen Senf dazugeben, nehme ich an.
Ja, bestimmt.
Und ja, dann Discord hast du ja schon gesagt und dann könnt ihr natürlich uns auch finanziell unterstützen, wenn ihr meint, okay, das ist mir ein paar Euro wert, dass die Jungs hier auch vernünftig aufnehmen können und alles dann,
macht genau. Das gerne. Macht das über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Wir haben keine Premium-Inhalte oder sowas, aber freuen uns trotzdem natürlich über eine kleine Spende. Genau, so sieht das aus und ich würde sagen, dann, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, auch diesmal ist es ja wieder so, Werder Bremen wartet nicht mit dem Anpfiff. Du musst rechtzeitig da sein, damit du auch, bevor das Spiel anfängt, schon ein kleines Bierchen noch am Stand zwitschern kannst. Das rundet den Stadionbesuch auch irgendwo ab. Daher drücken wir hier auf die Tube und starten rein in die Review des NFL Drafts. Wir haben das Ganze jetzt so vorbereitet, wir gehen chronologisch durch den NFL Draft durch. Und es ist ja nicht nur einfach gepickt worden, es ist auch der ein oder andere Trade passiert, die haben wir ja auch mit drin in unserem Showsheet und es gab ja auch Veterans, die in Deals inkludiert wurden, da gehen wir dann einfach tiefer rein, natürlich generell Fantasy-Football-relevante Spieler oder Picks werden deutlich ausführlicher besprochen, aber wir gucken schon auch ein bisschen gerade bei den frühen Picks aus einer Real-Football-Brille drauf, was denken wir drüber und so und ich denke, da können wir auch am besten direkt anfangen mit dem First Overall Pick. Der Buzz wurde immer lauter und lauter über die letzten Wochen und tatsächlich hat Trent Baalke es getan. Er hat sich für den Defensive End mit der Monsterathletik entschieden und den langen Armen. Das ist ganz wichtig, kann ich nur sagen, aus Baalkes Niners Zeiten. Absoluter Trademark-Move von ihm. Jacksonville Jaguars select Trevon Walker, Defensive End von Georgia. Ja, wir haben uns alle eigentlich ans Hirn gelangt und gesagt, das ist jetzt tatsächlich passiert. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll. Absoluter Wahnsinnspick aus meiner Sicht.
Ja, ist alles so gesagt. Für mich auch ein Reach. Die Zeit wird zeigen, ob Baalke mehr weiß als wir alle. Ja. Aber ja, man weiß es nicht. Ich wäre nicht mein Pick gewesen, aber es ist nun mal so und ja.
Ja, definitiv. Sein Track Record sagt jetzt auch nicht so, also oder führt jetzt auch nicht dazu, dass man wahnsinnig viel Vertrauen in ihn haben muss. Bin echt gespannt. Aber das könnte auf jeden Fall ein Grund sein, warum er Ende des Jahres nicht mehr GM der Jaguars ist. An 2 ging dann zu den Detroit Lions, Aiden Hutchinson, der Pick von der Defensive End von Michigan. Ja, Home State Player. Das war doch wunderschön. Und haben wir auch eigentlich doch alle gehofft, dass es genauso passiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Lions wohl auch. Also die haben ja den Pick, der war ja der Jacksonville. Goodell hatte gerade Trey ausgesprochen, da hatten die schon reingeschmissen, den Pick. Ja. Also, beziehungsweise durchgegeben. Also da, ich glaube, da war dann auch große Freude, dass sie den bekommen haben.
Das denke ich auch. Ich denke, ähnlich wie letztes Jahr, als Sewell zu ihnen fiel an 7, dass Hutchinson hier an 2 noch da war, war genau das, was Dan Campbell wollte, was dieses Regime will. Super Pick. Lions gefallen mir generell gut über die letzten Jahre oder seit Dan Campbell da ist, muss ich sagen. Richtig positiv. Wir kommen aber auch später noch zu den Kollegen. Dann an 3, die Houston Texans. Und auch hier war es dann keine Überraschung, wenn man so die, den Bust der Tage oder des Draft-Tags angeschaut hat. Die Props waren entsprechend so. Der dritte Favorit ging wieder von Bord. Derek Stingley, Cornerback von LSU. Wir beide ja riesen Stingley-Fans. Ja. Von dem her auch hier muss ich sagen, ich finde den Pick gut, auch wenn es, muss man auch sagen, er hätte auch noch einen Top-Edge gegeben. Das ist so das Einzige, was man sagen kann. Aber ich glaube, mit Derek Stingley macht man hier an der Stelle nichts verkehrt.
Nee, auf keinen Fall. Und man muss ja sagen, also wenn Houston möchte, können sie halt auch immer noch einen Edge bekommen. Ne? Also es sind immer noch einige auf dem Board und sie sind auch bald wieder dran. Also von daher sicherlich nicht ein Talentlevel von den Spielern, die jetzt gleich noch kommen, aber also ja, Stingley an der Stelle auf jeden Fall ein guter Pick und du brauchst in Houston Talent und ich glaube, das haben sie hiermit echt bekommen.
Ja, und er hat Monster-Upside, das muss man ja, einfach sagen.
Vielleicht der beste Spieler im Draft, ne? Also ja. Upside-technisch, also Ceiling-technisch.
Genau. Ja. Genau, dann an 4 ging zu den New York Jets der nächste Cornerback. Das war für mich so ein bisschen überraschend, auch wenn es, ich glaube, er und Thibodeau das, oder ein Tackle, ich weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber waren so die beiden Top-Favoriten nach Wahrscheinlichkeit oder nach dem Betting-Market. Amad Sauce Gardner, Cornerback von Cincinnati, ging natürlich das die Storyline, dass er keinen Touchdown im College zugelassen hat. Den Pick mag ich jetzt nicht so wahnsinnig gern, ehrlich gesagt, von den Jets. Ich weiß nicht, wie siehst du ihn?
Ja, also ist für mich schon ein Top-10-Player. Also, ob ich ihn jetzt da genommen habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier auch wieder das eine Rolle gespielt hat, dass die gesagt haben, okay, Edge kriegen wir auch später noch Corner wahrscheinlich in der Qualität nicht. Dass sie gesagt haben, okay, wir haben ein ganz klares erstes Tier und da ist der Spieler noch da und deswegen haben wir es gemacht. Könnte ich mir so vorstellen, hat ja schlussendlich auch dann ganz gut geklappt.
Was Edge angeht, auf jeden Fall. Ich persönlich hätte mir da einen Tackle gewünscht, jetzt so, wenn ich mir das Board angucke. Dem traue ich ein bisschen hinterher für die Jets, aber ja, muss man sehen. Wenn Gardner wirklich, sage ich mal, einschlägt und ein wirklich guter Cornerback wird, dann braucht man da gar nicht drum rumreden, dann war das super. Ich habe da einfach ein bisschen Concerns, was Level of Competition angeht. So früh jemanden aus keiner Power 5 Conference zu nehmen, finde ich ein bisschen krass. Aber rein Physis und so, das passt schon gut rein bei denen. Das kann, da kann man sich nicht beschweren. Aber es hat auf jeden Fall die New York Giants ein schönes Setup an 5 gegeben. Und die haben das hervorragend genutzt, denke ich. Da sind wir beide große Fans. Kayvon Thibodeau, Defensive End von Oregon, ging zu den Giants. Und ja, Brian Daboll. Und wie heißt hier der neue GM?
Joe Schön,
genau. Glaube ich, guter Start für die Jungs.
Also, ich glaube, bilderbuchmäßig für die gelaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die auch zwar ein Auge auf einen Corner geworfen haben, aber du bekommst jetzt, vielleicht machen wir gleich den anderen Pick vielleicht schon mit, um dann das in der Kombination zu besprechen, da brauchen wir nicht zweimal reden. Ja, du bekommst hier zwei Spieler, die locker die 1 und 2 nachher im Draft sein können. Also wenn einer mir sagt, in 3 Jahren sind das die beiden besten Spieler aus der Draft Class, dann würde es mich halt nicht wundern. Und von daher hast du hier mit Thibodeau und dann auch mit Evan Neal, dem Offensive Tackle, hast du hier wirklich eine Top-Kombination, die wirklich auf lange Jahre deine Cornerstones für die Giants sein könnten, besonders auf beides auf Positionen, die in New York seit Jahren Need sind. Also ja, für mich passt das sowohl Positional Value, Need, Board, sind das Top-Picks.
Ja, klar, an 5 und 7 möchte ich natürlich auch die Chance haben, dass du das die besten Spieler sein können. Also war es natürlich auch, da hast du natürlich auch viel, viel Kapital gehabt als Giants, aber sie haben es eben nicht abgefuckt. Und das ist gut, das ist richtig gut. Da vielleicht auch noch, jetzt können wir kurz, wenn wir zu den Giants sprechen, gestern kam ja die Meldung rein, Daniel Jones, 50-Option haben sie nicht gezogen. Die hätte ca. 22 Millionen Dollar gekostet, das wäre eine Stange Geld gewesen. Wir haben das ja gesehen, dass die Panthers letztes Jahr bei einem Wackelkandidaten als Quarterback mit Sam Darnold die Fifth-Year-Option gezogen haben und das bitter bereuen. Die Giants waren hier ja ein bisschen smarter unterwegs, die können sich das dieses Jahr angucken. Wenn Daniel Jones jetzt plötzlich gut aussieht, dann können sie ihn immer noch über Franchise Tag oder eine Verlängerung halten. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gut und vernünftig, dass sie jetzt ihn nächstes Jahr nicht mit 22 Millionen Dollar auf der Payroll haben.
Ja, sie haben nächstes Jahr, haben sie wirklich, ich denke, das wird jetzt ein Übergangsjahr sein, ein Jahr, um wirklich zu gucken, wer hat eine Zukunft da, wer nicht. Und auch, glaube ich, Cap-situationstechnisch sollte es dann auch nächste Offseason wieder ein bisschen besser aussehen. Dieses Jahr ist nicht so rosig, aber ja, und ich glaube, dass einfach Schön und Dable da, also so sieht es zumindest aus, dass die da echt einen guten Job machen. Und ich glaube, also als Giants-Fan kann man sich nur freuen, wenn man vorher Gettleman und Joe Judge gehabt hat, dann diesem, also vielleicht von einem Bottom-Five-Headcoach, GM zu einem vielleicht, ich sag mal, um vorsichtig an die Sache ranzugehen, wir können jetzt natürlich noch nicht viel sagen, aber vielleicht zu einem Top-12 Duo auf den Positionen, das ist schon echt ein weiter Sprung und ja, du siehst ja oder man sieht ja hier, ne, was läuft und auch da muss man allerdings auch sagen, den 7er Pick, den haben sie ja den noch Gettleman zu verdanken aus dem Downtrade. Gut, man hätte natürlich auch selbst Fields nehmen können, ne, das muss man immer sagen, aber letztlich, du hast diesen Pick bekommen und hättest ja auch an der Stelle, wo sie dann Tony gepickt haben, auch noch einen vernünftigen Spieler bekommen. Also, ja, naja, das ist, aber, ich sagen, ja, aber ne, da sieht man mal, Downtrades können sich echt lohnen.
Man muss ja sogar, die sind ja von der 10 runter, oder? Nee, von der 12.
Nee, ja, 11, glaube ich, ne?
11. Ja, das war, von 10 auf 12 sind ja die Cowboys mit den Eagles zuerst, ne? Das war dieser In-Division-Trade, genau. Ja. Und dazwischen drin im Sandwich die Giants runter, dann eben, das ist richtig, genau. Und ja, im Nachhinein, was war letztes Jahr da an der 11 da? Ich weiß gar nicht mehr, ja genau, eben, also Fields, klar, das ist halt so der Punkt, den hättest du nehmen können. Tony, das war natürlich ein kompletter Fail, den hast du in den Sand gesetzt, den Pick, aber weißt du halt vorher nicht oder gut, bei ihm wussten wir es zumindest schon ein bisschen, aber oder dass das ein risky Pick war, war aber auch allen klar, hätte natürlich auch besser funktionieren können, müssen wir mal sehen, aber auf jeden Fall hat sich das für die Giants alles in allem kann es sich gut ausgezahlt haben, die können jetzt eine Foundation wirklich bilden, das sind zwei super Spieler und mag ich auch richtig gern. Ja. Dazwischen drin waren noch die, auf jeden Fall, also als Giants-Fan wäre ich jetzt auch richtig hyped und dazwischen drin waren die Carolina Panthers noch dran, die haben jetzt hier mit Ikem Ekwunu sicher keinen Fehler gemacht an der 6, er war eben der erste Tackle vom Board, ich hatte es im Livestream gleich schon gesagt, als die Panthers dran waren und eben noch alle Tackles an Bord waren, Ekwunu hat irgendwie gut reingepasst, so absolut halt im Run-Blocking völlig überragend und diese, ich glaube einfach, dass die NFL in ihm am meisten Ceiling sieht, aufgrund der Physis und das. Ich weiß nicht, ich persönlich hätte mich hier sicher für einen anderen Tackle entschieden als Panthers, aber ich verstehe auch natürlich, dass der bei einem Matt Rule richtig gut ankommt und ja, ich glaube, an und für sich ist auf jeden Fall auch ein Top-10-Spieler gewesen. Ist jetzt auch nicht tragisch, dass die Panthers sich hier für ihn als Tackle 1 entschieden haben, oder?
Nee, ich habe die auch alle drei relativ nah beieinander gesehen, also letztlich natürlich immer schön, wenn du den letzten Verbleibenden nehmen kannst. Ja. Dann kannst du in dem Sinne, kann dir nachher keiner sagen, du hättest aber den nehmen können, der ist jetzt viel besser. Also ich habe da jetzt, da ist wirklich, glaube ich, eine Geschmacksfrage gewesen und sicherlich kein Fehler.
Genau, der kam übrigens von NC State und an der 8 waren dann die Atlanta Falcons dran. Und jetzt hat das der erste Spieler, den wir jetzt hier mal aus wirklich persönlicher Fantasy-Sicht ein bisschen näher beleuchten müssen. Und das war Drake London, Wide Receiver von USC. Und ja, erster Wide Receiver vom Board, erster Fantasy-relevanter Spieler vom Board, wenn man jetzt mal von IDP absieht. Das war ein Landing-Spot, den hat man davor relativ oft gehört. Ich habe es nicht ganz gedacht, ehrlich gesagt, bis zum Schluss. Dachte, dass die Falcons hier einen anderen Receiver-Typen wollen, nachdem sie halt schon Pitts haben. Aber die können jetzt ja ziemlich gut Bullyball spielen, würde ich sagen, oder?
Ja, die Twin Towers gab es damals mal bei den San Antonio Spurs beim Basketball. ja, Tim Duncan Robinson und David Robinson.
Ja, genau.
Ja. Und ja, das haben jetzt die Falcons. Und ja, also, ja, ich habe vorher dachte ich die ganze Zeit Wilson, aber als wir dann so geredet haben gestern, habe ich ja dann auch, hatte ich ja meinen Tipp dann nochmal auf Drake London geändert. Mhm. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Aber ja, ich finde es schon einen guten Pick eigentlich. Sie haben mit Pitts zwar auch schon so eine große Waffe, aber ich finde es schon spannend und ich glaube, London kann halt diese Eins sein oder beziehungsweise jetzt, also der Wide Receiver 1, Tight End 1 wird der Pitts sein, also Waffe 1 wird Pitts wahrscheinlich auch sein. Aber ja, ich finde schon einen relativ guten Landing Spot, weil einfach nichts anderes da ist. Hatte London auch für talentiert und deswegen finde ich, also ist jetzt kein Landing-Spot, wo ich die Arme in die Luft reiße und einen Überschlag mache, aber ist schon ein neutraler bis guter Landing-Spot für London, würde ich sagen.
Ich persönlich bin da auch bei neutral, ehrlich gesagt. Ja. Ich denke, Kyle Pitts ist, für mich ist Kyle Pitts der bessere Spieler. Kyle Pitts ist, denke ich, der Alpha in der Offense, wird er auch immer sein. Also ich Aber natürlich können auch zwei Spieler Top-Zahlen auflegen. Also ist ein bisschen wie T. Higgins jetzt so von der Situation her, nur ohne halt diesen Quarterback. Das ist natürlich noch das Problem, klar. Also kurzfristig ist das natürlich jetzt, das erwarte ich da nicht besonders viel, ehrlich gesagt, von Drake London. Denn Marcus Mariota wird nicht zwei Spieler so fantasy-relevant machen, glaube ich. Also eine Top, irgendwie da von einer Top 12 Wide Receiver Rookie Season zu träumen, das glaube ich verbietet sich aktuell und ja, aber langfristig mal muss man einfach diese Quarterback-Frage, die werden die Falcons irgendwie versuchen zu lösen und werden das auch irgendwann schaffen. Das Roster wird auch wieder, also die werden nächstes Jahr wieder super scheiße sein, obwohl sie jetzt hier mit Drake London noch eine weitere Waffe in der Offensive haben. Und die können dann auch einen Top-Quarterback in der 23er-Klasse sich holen. Das ist durchaus möglich. Und wenn ich mir das dann anschaue, dann kann man Drake London hier jetzt nicht wegen des Landing-Spots oder weil Pitts da ist oder weil ja Marcus Mariota, der Quarterback, ist nicht signifikant downgraden.
Nee, also ich bin gespannt. 43 haben die Falcons.
Ja.
Also 10 Picks und also es sind noch 4 Quarterbacks auf dem Board. Und wenn doch einer da ist, wer sagt, dass sie keinen nehmen? Ne? Also ich glaube, jeder der Verfügbaren wäre mindestens mal ein Upgrade über Mariota.
Ich würde halt nicht verstehen. Das generell jetzt was, da können wir da jetzt mal kurz drüber sprechen, das ist ja ein Thema allgemein, so diese Day-2-Quarterbacks. Wann wird's losgehen, dass die Quarterbacks gehen? Mich hat's wahnsinnig gewundert, dass hier die Bengals an 31, die Vikings an 32 hatten noch gepickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht beim richtigen Angebot runtergegangen wären. Die Falcons hätten nur noch 10 Spots hochgemürzt, ungefähr eben, um die 50-Option bei einem Quarterback dabei zu haben. Und die lassen das liegen. Das heißt, wie überzeugt sind sie denn von einem Quarterback an da 42 oder 43 oder wo sie sind? Und die gleiche Frage bei den Seahawks. Wollen die einen Quarterback? Warum gehen die Teams dann nicht die paar Spots noch hoch? Es war ja jetzt auch nicht teuer, wenn man sich gestern die Deals angeschaut hat.
Aber das sind natürlich beides Rosters, die du ansprichst, hier Falcons und auch Seahawks, ganz klar. Die viele Baustellen haben.
Klar. Und
die wollen halt wahrscheinlich sagen, die sich, naja, wenn einer da ist, nehmen wir einen. Mhm. Die müssen aber ja keinen nehmen. Also ich sag mal, die Not ist nicht da und wenn du dann auch nicht überzeugt genug von den Prospects bist, warum willst du dann Kapital dafür abgeben? Und dann sagst du halt, wenn sie da sind, nehme ich ihn, lass den Draft zu dir kommen. Und finde ich eigentlich den Prozess, ja, die 50-Option verstehe ich, aber mein Gott, also.
Naja, da kriegst du halt einen Quarterback nochmal für. Also du hast halt mit 50 Option und dann 2 Franchise-Tags, du verlängerst halt wirklich diesen, also du hast halt viel mehr Leverage auch in Vertragsverhandlungen dann.
Ja,
also das ist schon ein großer Impact, von dem wir verstehen, tue ich es aus Process-Sicht nicht ganz, aber ich verstehe, wo du herkommst.
Aber wenn der Quarterback gut ist, dann ist auch die 50 Option teuer. Wir haben es ja bei Kyler Murray jetzt gesehen. Die kostet 34 Millionen oder sowas, ne?
30 kostet sie, glaube ich, aber.
Ja.
Und ja, ja, aber das ist ein First Overall Pick. Die kostet was anderes.
Ja, also, okay, wenn du den, ja, okay. Den, ja, okay.
Wir müssen mal schauen, was kostet die von Lamar Jackson?
Ja, okay.
Ja. Das ist nämlich, das ist eigentlich die, das ist der Vergleich, den man dann haben kann. Und ja, ich sehe gerade 23 Millionen, Lamar Jackson, für 4 Option. Das ist halt 20 Millionen unter Marktpreis.
Ja, gut, bis dahin, gut. Ja, okay, fairer Punkt, aber also wenn du an der Stelle einen guten Quarterback findest, ist es wahrscheinlich scheißegal. Ne?
Klar,
wir haben ja bekommen, ich sag mal, wir hatten jetzt ja gerade Russell Wilson, der auch kein First-Round-Pick war. Und ich glaube, wenn du so einen Treffer landest, dann ja.
Ist nur ein Gedanke von mir gewesen zu sagen, okay, jetzt warten ja alle auf diese 4 Quarterbacks, dass da mal was geht. Und vielleicht sehen wir die noch weiter fallen. Das war nur so, vielleicht, weil wenn, warum sollten die jetzt in den ersten 10 Picks gehen in der zweiten Runde, wenn du einfach da einen günstigen Uptrade hättest machen können? Das wäre so ein bisschen das, was dagegen spricht. Aber mal sehen. Ich bin mir da auch gar nicht sicher.
Ja.
Die Falcons sind auf jeden Fall ein Kandidat, um dann zuzuschlagen. Aber an 9, jetzt hat die Seattle Seahawks waren erstmal dran. Hier, das war der Pick der Broncos, der aus dem Rust-Trade zurückkam. Und ja, ich würde sagen, the stage is yours. Charles Cross, Offensive Tackle von Mississippi State. Du hast 3 Kreuze gemacht, habe ich gesehen. Und hast dich sehr gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Es musste praktisch ja für mich um eins dieser Top, in meinen Augen Top 8 Talente, die wir halt auch nutzen können. Receiver habe ich eigentlich ausgeschlossen. Musste halt ein Receiver oder Quarterback in den Top 8 gehen. Und das haben dann die Falcons hier an der Stelle gemacht, sodass dann Cross zu uns fiel. Mhm. Und ich habe es vorhin ja erwähnt, also zwischen den 3 Tackeln sah ich keinen großen Unterschied. Und deshalb Cross vielleicht der beste Passblocker sogar von allen. Und von daher war das für mich hier echt ein Grund zur Freude. Ja, das war auf jeden Fall einfach keinen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Du hast hier den Top-10-Player mitgenommen, du hast eine Position adressiert, die du auf jeden Fall, wo du auf jeden Fall Need hattest, und wenn du Glück hast, hast du diese Baustelle jetzt für 10 Jahre geschlossen, und also wenn er einschlägt, und
von daher genau.
Alles richtig gemacht, bin ein großer Fan von dem Pick.
Ja, das ist auch, du hast es gestern schon gesagt, und ich glaube, das ist generell nicht genug rübergekommen in den letzten Jahren, an die Seahawks mal für Spieler gereached haben. Die waren in den 20ern ansonsten dran und haben jetzt endlich mal quasi einen Top-10-Pick mal wieder gehabt, um Top-Top-Talent zu verpflichten, und genau das haben sie geschafft. Und das ist halt dann das, was du einfach erwartest in der Region, dass da nicht irgendein wilder Reach kommt und da plötzlich geht dann da, was weiß ich, pickst dann da irgendeinen Guard oder pickst dann da, ja, Running Back, okay, war dieses Jahr sowieso keine Frage, aber auch hier dann irgendeinen so wonky Wide Receiver, das war, also hier ein Offensive Tackle, da gibt's so wenige jedes Jahr, wo du dir eigentlich, also wo das Prospect auf dem Level ist, auch die können failen, gar keine Frage, aber trotzdem, du musst gute Prospects holen, und das haben die Seahawks hier wirklich überragend geschafft. Also
ja. Für mich auch der wesentlich bessere Pick als ein Quarterback an der Stelle, also jetzt mal abgesehen, man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wo sieht die NFL die Quarterbacks, hätte ja auch gut sein können, dass 3 oder 4 in der ersten Runde gehen, oder wurde ja auch teilweise gemutmaßt, ne, sagen wir es mal so, und ja, für mich einfach gibt das Roster oder gab das Roster das auch einfach nicht her, hier diese Wildcard Quarterback zu nehmen, und deshalb fand ich das, also auf ganzer Linie echt, also war ich richtig happy, oder bin ich nach wie vor richtig happy mit.
Ja, sehr guter Cornerstone für die Franchise. Und ja, an 10 waren dann die New York Jets dran. Das war der Deal, der ursprünglich von den Seahawks kam, aus dem Jamal Adams Trade, und hier haben die Jets dann den 2. Wide Receiver von Bord genommen, Garrett Wilson von Ohio State, und ja, natürlich ist ja jemand, den wir beide auch ganz, also schon gern mögen, sollte einen riesen Floor haben, irgendwie gefühlt den höchsten Floor aus der ganzen Wide Receiver Klasse, kann man sich schwer vorstellen, dass der komplett bustet. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, haben die Jets hier Upside liegen lassen aus deiner Sicht, oder findest du okay?
Ja, also ich finde den Pick schon an sich okay, ne? Sie wollten Receiver haben, das hat man die ganze Zeit gehört und gesehen mit ihren Sachen und von daher für mich hier ein solider Pick, ne? Auch wenn ich natürlich andere Receiver über ihm gehabt hätte noch, also einen noch über ihm gehabt hätte. Aber er war mein Wide Receiver 3 und geht als zweiter vom Board, also von daher völlig, völlig
Das,
solide. Und ja, schauen wir mal, was das jetzt bedeutet, ne?
ja, die Jets haben ja wohl, und das gab es dann, das wurde hinterher dann reportet, die 10 und einen Uptrade für die Niners in den späteren Runden angeboten für Deebo Samuel. Ich würde sagen, da sind sie jetzt mit Garrett Wilson auf dem Rookie-Contract und nicht, also dem eingesparten Swap der späteren Picks, auf jeden Fall besser dran.
Ja, no brainer. Also du musst einfach da und da reden wir halt von einer Preisdifferenz irgendwie von 15 bis 20 Millionen oder sowas pro Jahr mit jetzt Wilson. Ich weiß nicht, wo da genau das Vertragsvolumen bei dem 10. Pick liegt, aber das ist schon auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Und ja, Glück, sollen wir echt von Glück reden. Die Niners sollten sich an den Kopf fassen. Also, das ist schon so. Ja, jetzt, was bedeutet das für Garrett Wilson, wenn wir da vielleicht mal drauf gucken wollen?
Ja, gut, das ist natürlich, du hast dir gestern seine Karriere direkt beerdigt. Das war natürlich, das war aus meiner Sicht natürlich zu früh. Ich bin ja auch, also ich bin kein riesen Zach Wilson-Fan, aber ich sehe schon, dass er auch ein bisschen was gezeigt hat in seiner Rookie-Saison. Deswegen bin ich generell ein bisschen höher bei ihm als du. Du bist ja da komplett raus. Und, ja, ich finde halt, die Jets haben jetzt eigentlich wirklich, wenn ich mir das angucke, die haben jetzt Zach Wilson, die haben Elijah Moore, die haben Garrett Wilson und die haben Corey Davis. Das ist eigentlich schon ein wirklich gutes Core an Spielern. Und jetzt müssen sie das halt aufs Footballfeld bringen. Zu was das dann reicht, ganz ehrlich, kann ich nicht sagen. Sie haben auch die O-Line verstärkt, sind Tomlinson geholt. Der zweite Tackle fehlt halt. Und das ist das, was wirklich hier, was auch finde ich schmerzt, dass sie da an 4 den ich noch reingesteckt haben, auch wenn ich verstehen kann, dass sie da ein bisschen Defense machen wollten. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht der Weak Link ist.
Wobei für mich sie jetzt ja damit eigentlich schon ausgesagt haben, dass sie schon noch an Mekhi Becton glauben.
Ja.
Also der wird wohl, ich sag mal, wenn der halt fit ist, ist der ein guter Tackle oder ein sehr guter Tackle sogar. Und die haben ja auch George Fant wieder geresigned und der ist zumindest solide. Also der bringt dich ja auf jeden Fall nicht um. Und also ich kenne den ja halt auch noch aus Seahawks-Zeiten. Und der ist echt völlig solide und den kannst du starten. Das ist jetzt kein Tackle, wo du sagst, du bekommst 8 Sekunden in der Pocket.
Ja, gut.
Aber es ist zumindest niemand, der dich umbringt. Und deswegen glaube ich schon, also die Jets haben auf jeden Fall alles richtig gemacht, wenn du einen Quarterback auf dem Rookie-Vertrag hast. Sie haben ihn in die Situation gesteckt, um wirklich keine Ausreden zu haben.
Ja,
Vier
genau,
Receiver,
richtig.
vier Receiver, die zumindest mal, also gut bis solide sind. Ne? Also selbst auch ein Braxton Berrios war im Slot ja echt okay. Und dann haben sie zwei Tight Ends noch gesigned, darf man auch nicht vergessen, Uzomah und Conklin, die jetzt keine Stars sind, aber auch zumindest
Die
den
sind
Ball fangen
solide.
können. Genau, so und wie gesagt, die O-Line ist alles in allem, glaube ich, auch eine solide Line auf jeden Fall. Also nichts, wo, also man muss sagen, zwei First-Round-Picks mit Elijah Vera Tucker, Mekhi Becton, wenn er fit ist, ein guter Tackle. Ich weiß gar nicht, wer der was.
Tomlinson haben sie als Guard geholt von den
Tom,
Niners für 10 Millionen im Jahr. Und der ist
genau.
schon so grundsolider Guard halt.
Auch kennt auch das Scheme.
Genau.
Und Centers, glaube ich, McGovern oder so, der auch solide ist. Und Fant ist auch solide. Also es ist keine Line, also keine schlechte Line auf jeden Fall. Und von daher, Wilson hat auf jeden Fall keine Ausreden mehr und muss jetzt liefern. Ne? Also damit steht und fällt auch die ganze Franchise. Die haben wirklich jetzt auch echt eine Menge Talent sich zusammengeholt. Und ja, es liegt an Wilson.
Ja, wenn es jetzt nicht fliegt, wissen wir, woran es liegt. Das, glaube ich, kann man sagen. Vielleicht Impact generell jetzt halt auf die Passcatcher. Wie gesagt, du bist jetzt halt sehr, sehr niedrig bei Garrett Wilson, weil du eben nicht an Zach Wilson glaubst, weil du genau siehst, das ist aus deiner Sicht da der Weak Link und das schafft er halt nicht. Wo würdest du ihn jetzt halt in so Post-Draft-Receiver-Rankings aktuell? Was ist dein Bauchgefühl? Rutscht er jetzt wirklich ab oder bleibt er trotzdem auf der 3?
Ah, ich tue mich doch schwer damit.
Es war ja ein Tierbreak, das darf man ja nicht vergessen.
Ja, also für mich ist jetzt auf jeden Fall nach der 2 ein Tierbreak.
Ja.
Das auf jeden Fall. Also ich sehe jetzt nicht bei den
Das war aus
anderen.
meiner Sicht davor schon, ehrlich gesagt.
Ja,
Aber,
und
ja.
das gut ist jetzt für mich hier, ich sag mal, wenn jetzt wenn wir jetzt die Landing Spots von Wilson und London tauschen würden,
Ja.
dann wäre es für mich wahrscheinlich andersrum. Also für mich ist halt dieser Landing Spot Jets echt nicht so geil.
Okay, das heißt, du musst jetzt, also wir müssen sowieso noch abwarten, sind ja noch nicht alle Receiver vom Board, also wir müssen auch mal Tag 2 jetzt abwarten, was passiert. Aber ja gut, jetzt habe ich dein Pre-Draft-Ranking nicht mehr im Kopf. Du warst ja nicht so wahnsinnig hoch bei Sky Moore und David Bell. Das heißt, da wird wahrscheinlich jetzt halt aus deiner, der wird jetzt keiner Garrett Wilson mehr überholen, oder?
Ja, Pickens war meine
Ah
4,
ja,
ne?
okay, Pickens, ja, stimmt, der ist
Aber
natürlich noch am Board, ja.
gut, ich sag mal, da jetzt, also wenn Pickens zum Beispiel Bears, Packers oder sowas landet, das kann ich mir schon vorstellen.
Okay, ja, also Garrett Wilson dann eventuell derjenige, der das klare, der nach dem klaren Tierbreak dann ein bisschen eine Suppe anführt für dich. Bei mir wahrscheinlich wird das schon irgendwo, ja, ich muss mal abwarten. Bei mir sind einfach noch Spieler, die ich sehr, sehr gerne mag, noch verfügbar. Aber Garrett Wilson, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig, ich bin jetzt nicht raus aufgrund des Landing Spots. Und vor allem, jetzt lass uns mal noch zu Elijah Moore kommen. Das ist ja auch noch ein Spieler, der recht viel Wert hat in und ja, jetzt kannibalisieren sie sich natürlich. Jetzt hast du einen zweiten Top-Receiver da. Ich persönlich habe keine Angst. Denn ich glaube, da klassisch Alphas Eat First, ich glaube, dass Elijah Moore und Garrett Wilson mehr Targets sich verdienen können als ein Corey Davis. Wie siehst du es? Stufst du Elijah Moore ab?
Ja, schon, ne? Also es ist eine weitere Waffe mehr. Ja, Corey Davis kann man jetzt, glaube ich, auch begraben. Also da gebe ich dir auch recht.
Für Leute hier mit, ich merke es schon, mit leichten allergischen Reaktionen. Das ist, verträgt Charles Cross entweder doch nicht so gut, oder?
Ja, Heuschnupfen ist da. Ja, sorry.
Alles
Nee,
gut. Ich
genau.
merke es aber auch schon. Ich hätte eine Cetirizin nehmen sollen
Ja,
gestern
ich
Abend vom
auch.
Schlafen gehen. Das war ein Fehler. Aber ja, man lernt nicht aus.
Nee, stimmt. Also, ja, genau. Also, ich bin gespannt. Also, für Elijah Moore ist es auf jeden Fall kein Push. So
Nee, das
viel
stimmt.
können wir sicher sagen. Und ja, für mich ist da einfach das Ceiling weg, ne? Das ist für mich das Problem. Und deswegen, das, was ich die letzten Wochen gesagt habe, Elijah Moore möchte ich nicht unbedingt mehr haben.
Es ist jetzt einfach der Punkt und deswegen, wir hatten, du hast mir schon vorgeworfen, dass ich so ungefähr put your money where your mouth is. Ich habe Elijah Moore von dir nicht eingekauft, noch vorm Draft und genau aus dem Grund, du hast es ja hier auch schon gesagt, im Moment kauft man einfach nicht Elijah Moore, weil genau das passieren wird. Und der Wert sinkt jetzt und jetzt kann man Elijah Moore kaufen. Und ich glaube, jetzt wird das auch, man wird das sehen, dass er im Value deutlich sinkt. Ich habe gerade reingeguckt bei Keep Trade Cut, geht's auch schon los. Er ist schon nur noch Wide Receiver 22 und das ist jetzt wenige Stunden nach dem Draft. Da ist er jetzt halt schon unter einem Jerry Jeudy zum Beispiel oder eben auch unter Garrett Wilson, Drake London. Ich glaube, wenn das hier noch weitergeht, dann sind wir irgendwo, wir landen da ganz schnell in dem Brandon Ayuk, Amon-Ra St. Brown Tier. Das könnte ich mir vorstellen für die nächsten Wochen und dann werde ich da versuchen, halt wieder viel einzukaufen.
Ja, ich nicht.
Ja, I know, I know. Aber werden wir dann sehen, wie es da weitergeht. Lass uns rübergehen zu der Nummer 11. Da ging der nächste Wide Receiver von Bord. Es gab aber erst einen Trade am Also es war der erste Trade sogar, den man gesehen hat, dann live. Und da sind die Saints hochgegangen von der 16 an die 11, haben dafür noch die 98 und 120 an die Washington Commanders bezahlt. Der Receiver Run war jetzt, ja, voll in Fahrt. Und die Saints haben sich für Chris Olave entschieden, den Wide Receiver von Ohio State. Ja, ich glaube, was ich davon halte, brauche ich nicht großartig ausführen. Ich finde es ein Riesenfeld, Olave als dritten Receiver zu nehmen. Aber es war auch nicht überraschend, dass die NFL ihn so hoch sieht, oder?
Nee, war überhaupt nicht überraschend. Und also der wurde ja mit einigen Teams auch in Verbindung gebracht. Und von daher, also wundert es mich jetzt nicht. Der Uptrade an sich war vom, weiß ich, zu teuer auch, ne? Das muss man auch mal sagen. Das aber nicht. Nee, Olave hier, puh, das ist schon für mich echt ein Reach.
Ja. Wie gefällt dir da der Landing-Spot bei den Saints?
Ja, Landing-Spot ist echt okay.
Ja.
Wird für mich aber wahrscheinlich an meinem Ranking grundsätzlich, also ich hatte ihn ja auf der 6. Ich denke mal, da wird er sich auch einpendeln bei mir wieder. Und ich glaube, das bedeutet dann, dass ich ungefähr 0 Olave-Shares haben werde.
Ja.
Also der wird, glaube ich, deutlich, der Landing-Spot wird von vielen, die Olave natürlich mögen. Also das ist ein guter Landing-Spot, ne? Das muss man, muss man einfach festhalten. Und wenn man Olave mag, dann hat man auf jeden Fall keinen Grund, ihn nicht zu draften jetzt. Und ihn auch höher zu stufen. Also jeder, der vor dem Draft gesagt hat, ich mag Olave etwas weniger als Garrett Wilson beispielsweise, der muss jetzt Olave über Wilson nehmen. Gar keine Frage. Also, ne, aber sehe ich, also wir sehen halt Olave deutlich kritischer, weswegen ich ihn jetzt auch deswegen nicht hochstufen würde, aber auch auf keinen Fall runterstufen würde.
Ja. Nee, also ich werde ihn auf jeden Fall ein bisschen auf jeden Fall hochstufen, weil ich ja schon versucht habe, mich bei ihm von dem Projected Draft Kapital zu trennen, so vorher im Kopf. Und natürlich jetzt, also wenn du an 11 gehst, dann musst du hochklettern in den Rankings, gar keine Frage. Ich hatte ihn aber auch super, super niedrig. Ich hatte ihn irgendwo bei 8 oder 9, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich hatte ihn sehr, sehr tief. Und natürlich muss man ihn jetzt schon über dem einen oder anderen Spieler nehmen. Und jetzt, wenn zum Beispiel Justin Ross an Tag 2 nicht geht, dann muss man Chris Olave über Justin Ross draften. Das ist ja gar keine Diskussion.
Also genau. Wir müssen an der Stelle nochmal festhalten, dass es halt immer also ein Receiver, der an 11 gepickt wird, das ist schon mal ein dickes Plus, ne? Und dann auch noch einen guten Landing-Spot. Also ich habe jetzt nochmal gerade so ein bisschen nachgedacht und also ich hatte Jameson Williams an der 5 und hatte ja Pickens an der 4. Und gut, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber es wäre durchaus möglich, dass ich ihn vielleicht nochmal über die Stufe. Schauen wir mal. Muss ich mir nochmal überlegen.
Mal sehen, wo er dann am Ende landet. Gibt ja noch ein paar andere Kandidaten, zu denen wir gleich kommen, die auch gutes Draft-Kapital bekommen haben. Die Saints generell auch auf jeden Fall ein Kandidat für einen Quarterback jetzt an Tag 2, denke ich.
Ja.
Da könnte was passieren. Werden wir verfolgen. Mal sehen. Und ansonsten geht's dann weiter mit dem nächsten Trade. Die Panik ist ein bisschen ausgebrochen, könnte man sagen. Andererseits glaube ich, dass die Detroit Lions sind von der 32 hochgekommen. Die haben vorher, glaube ich, nicht geplant gehabt mit dem Spieler, dass der an 32 fällt. Das heißt, die haben einfach da jetzt ein bisschen Kapital in die Hand genommen. Die haben die 32, 34 und 66 weggetradet und haben erhalten davon von den Vikings die 12 und die 46. Ist, glaube ich, wirklich ein Deal, der war für die Lions nicht zu teuer. Auf der anderen Seite wollten die Vikings hier einfach ein bisschen runter. Die haben wohl niemanden sehr hoch gehabt in der Range. Denke ich, ein Win-Win für beide Seiten. Und die Lions haben dann Jameson Williams, Wide Receiver von Alabama, gedraftet. Du hattest es schon gesagt, DJ Chark hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Jameson Williams kommt von seinem Kreuzbandriss zurück. Das könnte so ein fluider Übergang übers Jahr hinweg werden. Und dann ist Jameson Williams ja im Prinzip die zukünftige Nummer 1 der Detroit Lions über die nächsten Jahre.
Sieht so aus. Also auch da, Stand jetzt sieht es erstmal nicht so toll aus, der Landing Spot, aber der hat auf jeden Fall Potenzial. Also sobald sie was auf Quarterback machen, sobald sie, wie gesagt, dann einen Chark, sagen wir ehrlich, Jameson Williams, wenn er hier wirklich seinem Draftkapital gerecht wird und seinem Hype gerecht wird, dann sollte also ein Chark auch kein Hindernis sein.
Auch kein Amon-Ra St. Brown.
Naja, gut, und die haben eh eine völlig unterschiedliche Rolle. Also Amon Ra ist halt dieser Slot-Guy und Jameson halt der Deep Threat und also von daher.
Nee, aber ich meine, also wenn du, also egal welche Rolle du am Feld spielst, aber wenn jetzt halt, ich habe jetzt keine Angst, dass Amon Ra St. Brown immer ein 25% Target Share irgendwie hat und dann Swift noch 10% und irgendwie Hockenson 20 oder 25% und dann bleibt nichts mehr für Williams übrig. Also aus der Sicht kann man den Landing-Spot nicht schlecht reden. Das ist völlig in Ordnung.
Nee, also auch wieder so ein Landing-Spot aktuell, den ich eher so neutral einstufen würde. Aber hat Potenzial. Hat Potenzial, aber man weiß es eben nicht. Ne?
Das ist so das
Ding.
Genau. Auf jeden Fall auch hier was jetzt schon positiv zu sehen ist, die Lions sind jetzt ein Prime-Landing-Spot, sollte irgendwie ein Quarterback dahin kommen. Ne? Das ist wirklich, es sind, glaube ich, sehr, sehr gute Umstände. Die haben da viel geschaffen. Da sitzt jetzt nur Jared Goff. Und die haben eine gute O-Line. Die haben jetzt wirklich in das Receiving Corps investiert. Die sind da eigentlich richtig gut aufgestellt. Jetzt fehlt dieses Puzzlestück halt noch. Ja. Und wer auch immer da hinkommt, würden wir sofort sagen, geiler Landing-Spot.
Ja, gib mir Sam Howell dahin. Das würde richtig matchen. Ne, du hast eine gute O-Line, du hast Amon Ra, du hast Hockenson underneath und du hast Jameson für den Deep Ball, den Sam Howell sehr gerne und sehr gut wirft. Also da sign me up. Wenn das passiert, die haben sie 46, ist nicht unrealistisch. Ja. Also
das wäre komplett Geistesgang. Dann würde ich, dann wäre wieder Zeit für Hose weg und jubeln. Absolut. Nee, richtig geil. Also mal schauen. Ich bin sehr gespannt, was die Lions hier machen auf Quarterback. Gut, dann ging es weiter. An 13 gab es gleich den nächsten Trade. Da sind die Eagles hoch 2 Spots für 124, 162 und 166. Die Texans haben sich hier einfach noch ein paar Draftpicks geholt, die jetzt halt nicht wahnsinnig wertvoll sind, aber ich finde es völlig in Ordnung, da einfach die Shots einzukassieren. Und die Eagles wollten vor die Baltimore Ravens, die haben sich da Jordan Davis, den Nose Tackle von Georgia, geholt. Verständlich auf jeden Fall, dass sie hier vor die Ravens gesprungen sind. Ich glaube, da wäre er sonst gegangen. Und ja, auf jeden Fall, glaube ich, ein interessanter Spieler auf jeden Fall.
So. Ja, aus Real NFL-Perspektive auf jeden Fall und verstehe den Pick auch total. Sie haben einen älteren Fletcher Cox und Javon Hargrave. Da haben jetzt eine Dreier-Rotation auf Interior D-Line. Verstehe ich, ne? Also ist jetzt von daher, John Davis sollte man ja wahrscheinlich auch dosiert einsetzen, so wie es heißt. Mhm. Daher, ich verstehe den Pick und John Davis ist halt ein Monstrum, ne? Also der hat immer auch Monster-Upside. Also dementsprechend,
verstehe ich. Also wenn die ihn hinbringen, eben, dass er mehr schafft als irgendwie 20 bis 25 Snaps pro Spiel, sondern dass er da sich deutlich weiterentwickelt, dann ist das ein Hammer-Pick, glaube ich. Echt ein geiler Spieler. Ja. An 14 waren dann eben die Baltimore Ravens dran und da ging Kyle Hamilton hin, Safety von Notre Dame, war auch mal viel, sag ich mal, gibt's viel Talk darum, dass er der beste Prospect aus dem ganzen Draft ist, positionsunabhängig gesehen und halt einfach, klar, Safeties droppen halt jedes Jahr im Prinzip, die Diskussion haben wir immer wieder mal und die Ravens haben zugeschlagen. Tobi war aus IDP-Sicht extrem begeistert, da kann sich Kyle Hamilton jetzt halt rund um die Box austoben und Punkte sammeln, was geht. Ich glaube, da sind wir alle begeistert, dass Kyle Hamilton hier zu den Ravens geht.
Ja, also genau, der IDP-Landing-Spot ist echt nice und das macht auf jeden Fall Spaß, glaube ich. Also für alle Kyle Hamilton-Fans und auch alle Baltimore-Fans ist das, glaube ich, eine echt gute Geschichte.
Ja. Richtig gut. An 15 dann wieder die Houston Texans. Die haben Kenyon Green, Guard von Texas A&M, geholt. Nicht spektakulär. Du hattest den direkt, also du hast auch gut ausgeführt, finde ich. Verständlich, dass die Houston Texans sich einfach so einen soliden, aber wahnsinnig so einen Prospect auch mal holen mit super hohem Floor.
Richtig. Ich glaube, also das Bust-Potenzial geht hier für mich eigentlich gegen null. Und Green kann halt beide Guard-Spots und Right-Tackle oder auch Tackle spielen. Ne? Also wie gut er Tackle spielt, muss man mal in der NFL abwarten. Aber Houston hat den Need auf Guard auch. Und ich glaube, Casario will halt New England-Style eine gute O-Line aufbauen. Und da hat er auf jeden Fall ein Puzzlestück Plug-and-Play-Spieler. Du brauchst in dem Roster einfach Talent. Und natürlich kann auch verstehen, wenn man dann sagt, okay, Pick 15 ist mir ein bisschen zu hoch für einen Guard, aber ja, es ist auf jeden Fall ein okayer Pick. Und sie wollen eben auch, das hat man auch häufig gehört, sie wollen auch das Run-Game vorantreiben, verbessern. Und das werden sie mit ihm auf jeden Fall schaffen, ist halt so ein mächtiger Guard. Und ja, das wird ein Spieler sein, der wirklich da die nächsten Jahre einfach Starter ist.
Ja, vielleicht holen sie ja seinen früheren Teamkollegen noch dazu, um das Running Game dann auch zu stärken. Glaube ich, würde uns beiden, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen.
Ja, ist auch nicht auszuschließen, ne? Also gar nicht. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Fände ich schon sexy, ganz ehrlich. Ja. An 16 waren dann die Washington Commanders nach ihrem Downtrade dran und ja, ich muss sagen, immerhin sind sie halt wenigstens noch runtergetradet. Das finde ich auf jeden Fall positiv. Ansonsten, ja, sie haben Jahan Dotson geholt, Wide Receiver von Penn State. Boah, also das ist einfach nur brutal aus meiner Sicht. Da weiß ich auch gar nicht, wie ich den Pick irgendwie verteidigen soll. Außer sie sind immerhin noch runtergegangen. Ich weiß einfach nicht, warum hole ich so einen Spieler an 16. Besonders wenn ein anderer Wide Receiver, zu dem wir gleich kommen, noch an Bord ist. Gut, ich frage mich hier ehrlich gesagt, was der Plan ist. Wie wollen sie ihn einsetzen? Ist das jetzt der neue Slot, Jahan Dotson? Und quasi Curtis Samuel ist jetzt komplett weg? Oder ist da der Plan, ihn outside einzusetzen, weil halt Diami Brown offensichtlich wirklich einfach nicht funktioniert hat? Und in der NFL ein reiner, weiß ich nicht, so ein Gadget, also kannst du mal aufstellen, aber da passiert nichts. Was erwartest du hier von Jahan Dotson?
Ja, Washington macht mal wieder Washington Things. Also das ist schon wieder, also ist ein katastrophaler Pick aus meiner Sicht. Also wie du schon gesagt hast, entweder hast du Curtis Samuel einen Vertrag gegeben und da etliche Millionen verpulvert, wenn du ihn im Slot einsetzen willst, oder willst ihn outside einsetzen, wo man alles andere als sicher sein kann, dass er das überhaupt kann in der NFL. Also da, das ist echt ein also wir mochten Dotson vorher ja nicht unbedingt, aber boah, ey, ne, und dann hast du halt eben auch Wentz, der dann auch manchmal eher so das Schrotgewehr ist und nicht so präzise ist. Wenn du einen kleineren Receiver hast, sollte es ja vielleicht manchmal ein bisschen präziser sein. Und das ist schon echt rough, und da hätten sie mal besser an 11 bleiben können und da Jameson Williams picken können. Also ich glaube, da das hätte ich besser gefunden als diesen Downtrend und dann Jahan Dotson. Also
deutlich.
Finde ich ist ein schlechter Pick. Für mich ändert sich am Ranking von Dotson. Den hatte ich ja auf der 10, glaube ich, aktuell erstmal nichts, aber Potenzial nach unten ist auf jeden Fall da und den werde ich nirgendwo draften.
Ich bin natürlich persönlich enttäuscht, dass Jahan Dotson zu den Commanders geht, denn das wird ihn in den Rankings nicht hochspülen. Ist hier das Problem. Ich glaube, er wird jetzt weniger overdraftet als noch vorher, oder wenn er irgendwie zu den Packers gegangen wäre oder zu den Chiefs gegangen wäre. Das war halt so meine Hoffnung. Ich will immer schlechte Wide Receiver Prospects in guten Landing Spots haben. Dann draften die anderen den und dann fällt halt Talent, das ich lieber mag, an Value. Aber okay, gut. Ist halt jetzt so. Natürlich auch hier immer nicht vergessen. Kann auch sein, dass man in der Evaluation daneben liegt, aber bei Dotson bin ich mir schon, also selten, dass man sich so sicher ist, dass ein Spieler nicht so fantasy-relevant wird, dass man ihn in der ersten Runde draften sollte in Rookie-Drafts.
Ich bin wirklich gespannt, wie sich das quasi auf den Markt auswirkt. Also wann er dann geht, aber wahrscheinlich so ungefähr in der Mock-Draft-Range, ne? So irgendwo zwischen 2-1 und 2-6 oder sowas.
Ja, ich meine 2-6, da kann man dann sogar auch wirklich, da wenn er da hinfällt, dann kann man den auch problemlos draften.
Ne? Ja, das ist immer noch ein Draftkapital, ne? Das ist eben das Einzige, das was dann halt für ihn spricht.
Ja, genau. Spannend, mal sehen. Auf jeden Fall haben die Commanders, das möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, noch 98 und 120 eingesnackt bei dem Downtrade. Tag, Late Day 2 Draft Kapital hier rein oder Early Day 3, um ja diese Running Back Position noch anzugehen. Das hatten wir schon mal erwähnt in der letzten Folge. Die Commanders sind ein absoluter Kandidat dafür, noch was zu machen. auch hier nochmal die letzte Chance vielleicht vor heute Abend Antonio Gibbs noch irgendwie zu verkaufen. Also wenn man halt den Value aktuell noch bekommt, nicht jetzt verschleudern, ne, um Gottes Willen. Ja, muss nicht sein, dass die einen Running Back nehmen, aber es kann halt sehr gut passieren.
Ja.
An 17 waren dann die Los Angeles Chargers dran. Die haben mit Zion Johnson einen Guard vom Boston College geholt. Ich glaube, ja, einfach solide. da kann man sich nicht beschweren.
Nee, O-Line hatten ja viele auf dem Zettel für die Chargers und jetzt wird es sich so verhalten, dass Johnson wahrscheinlich Left Guard spielt und Matt Filer, der ja variable O-Liner, den sie ja dann von Pittsburgh mal geholt hatten vor ein paar Jahren, wird wohl auf Right Tackle switchen, sodass sie da wirklich einfach auch so ein Plug-and-Play-Guard hier sein. Johnson auch hoher Floor meiner Meinung nach und dementsprechend. Also First-Round-Guards basten halt selten, ne? Das ist halt nicht
so. Ist das so?
Ja, nein, ja, das ist so.
Boah, Alter. Wer, boah, das ist, die Niners haben das auch schon, also da, ich kann mich an diesen First-Round-Guard noch erinnern.
Ah, ja.
Boah, fuck, Alter.
Ja, mit der hohen
Stirn. Die sind hochgetradet.
Was? Ich weiß nicht, der hatte so eine hohe Stirn, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Wie hieß der denn jetzt nochmal?
Ah, ja, ich weiß es nicht. Also das war aber auch schon was 2014 oder so, ich weiß es gar nicht. Von
Chip Kelly, ne?
Das kann sein. Ja, ich werde die NFL Drafts 2014, 2015 hier die Listen nochmal durchgehen. Ich werde das nachliefern, aber das war brutal. Also das war ein kompletter Fail. Und da denkst du dir, ja, gut gemacht, ist ein hoher Floor, der Spieler, Guard, kannst du nichts falsch machen dafür, der startet dir dann jahrelang, Joshua Garnett hieß er übrigens,
Stanford, genau, ja.
Der startet dir dann 10 Jahre auf Guard und so, und Alter, war das eine Müllanalyse. Ja. Das ist so, boah, leck mich am Arsch, ey, kompletter Fail.
Ja, kein, also ich sag mal, keine Position hat gar keinen Bast, ne, aber wenn du einen Guard in der ersten Runde nimmst, ist das oft schon, Erfolgsversprechen, also da gibt es schon echt zig Beispiele.
Ja, also natürlich. Und generell, wenn das dann funktioniert, ist auch völlig in Ordnung. Und die Chargers sind wir hier auch mal, darf man auch nicht vergessen, die wollen auch hier Justin Herbert beschützen. Und das finde ich halt dann prinzipiell schon mal gut. Wenn du den Quarterback schon hast, dann kannst du auch mal sozusagen, sorry, einen weniger wertvollen Spieler relativ früh draften. Dann kannst du diesen Value-Verlust auch verschmerzen.
Ja, genau. Und ich glaube, einfach, wenn ein Receiver da gewesen wäre, dann hätten sie den vielleicht auch genommen. Also einer, der denen gefallen hätte, wenn jetzt ein Jameson oder so zu denen gefallen wäre, hätten sie den auch genommen. Aber ich glaube einfach, die genau wollten einfach keinen Fehler machen und möglichst, ich sag mal, das nochmal so, es ist ja auch einfach, je nachdem, wo dein Roster gerade steht, die haben halt eigentlich vom Talent her schon ein Championship-Team und oder ein Super Bowl-Team und ja, da kannst du es denn dann eher erlauben, auch mal nicht so wertvollere Picks zu machen.
Es ist halt der eine abartige Fail, den man nicht vergessen darf, denn es war ein Spieler noch an Bord und der ging jetzt mit dem nächsten Pick vom Board. Der hat unglaubliches Upside, das sehen wir zwei zumindest so und es sehen offensichtlich auch die Tennessee Titans immerhin so. Es gab einen absoluten Blockbuster-Deal. Die Titans sind, oder ja, sagen wir mal so, die Eagles haben sich AJ Brown aktiv geholt. Ich denke, dass das eher so rumgelaufen ist. Die haben für AJ Brown den Pick 18 und die 101 abgegeben und ihn direkt mit einer 4-Jahres-Vertragsverlängerung ausgestattet. Da sind die ersten Meldungen, dass er 100 Millionen bekommt in den 4 Jahren und 57 Millionen davon sind garantiert. Was da am Ende wirklich kommt und wie das verteilt ist und so weiter, ob es wirklich ein 25 Millionen Average per Year ist oder ob da ein bisschen Fluff am Ende im vierten Jahr drin steckt. Das werden wir über die nächsten Tage sicher erfahren. Da bleiben wir natürlich dran und das gucken wir dann an. Aber vielleicht dann lass uns hier mal kurz, würde ich sagen, über die Eagles sprechen, bevor wir gleich zur Auswahl der Titans kommen. Du hast vorhin gesagt, es gibt keine Ausreden für Zach Wilson. Ich würde sagen, es gibt auch ganz wenige Ausreden nur noch für Jalen Hurts, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, schauen wir mal. Also jetzt kommt sein Kumpel AJ Brown. Witzigerweise, ich habe mir vor ein paar Tagen nämlich noch so ein Reaction-Video, also wo Spieler gedraftet werden, so als so ein Hype-Video praktisch, wo dann so die besten Reactions von Prospects kamen. Und witzigerweise, als AJ Brown gedraftet wurde, war Jalen Hurts bei ihm zu Hause und hat mit ihm quasi bei seiner Draft-Party gechillt. Also die beiden sind anscheinend Homies. Wie das zusammenhängt, ich habe da mal geguckt, ob die irgendwie aus dem gleichen Staat oder Land aus dem gleichen ja, aus dem gleichen Bezirk kommen oder sowas. Also ist anscheinend nicht so, aber keine Ahnung, irgendwie kennen die sich auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall irgendwie Bekannte. Und fand ich ganz witzig. Ja, aber natürlich, wenn du jetzt so einen Receiver hast, die Eagles haben verzweifelt probiert, einen zu draften. Das hat nicht so richtig geklappt. Und jetzt haben sie halt gesagt, okay, jetzt überlassen wir es nicht mehr dem Zufall und machen Nägel mit Köpfen und bieten Jalen Hurts halt eben einen richtigen Ex-Receiver.
Ja, das ist brutal. Also für Jalen Hurts, das ist richtig geil. Du hast mit AJ Brown einen der besten jungen Receiver jetzt hat. Devonta Smith ist sicher, wir sind halt einfach nicht die großen Smitty-Fans, weil ja, wir verfolgen anderes oder wir wollen anderes Profil. Ich will keinen Wide Receiver 2 in Fantasy irgendwie haben, sondern ich will halt einen Wide Receiver 1 in Fantasy haben. Und da haben wir uns immer schwer getan, dieses Ceiling bei Smitty zu sehen. Jetzt ist das halt, ehrlich gesagt, endgültig irgendwie begraben. Also man wird jetzt, ich erwarte zumindest, dass man jetzt den klaren Unterschied sieht zwischen einem Spieler wie AJ Brown und einem wie Devonta Smith. Wenn jetzt nächstes Jahr Devonta Smith so mehr Targets pro gelaufener Route oder so hat als AJ Brown, dann wäre das krass. Das würde mich halt extrem wundern. Zumindest auch, wenn er halt effizienter ist oder wenn der AJ Brown jetzt outperformt, das ist ja im Prinzip das, was viele erwarten oder was man erwarten sollte, wenn man Devonta Smith vorher auf einem Jamar Chase und Level irgendwie gesehen hat als Prospect, dann müsste man ja jetzt hergehen und sagen, die Eagles haben zwei gleich gute Receiver. Hier mit AJ Brown und Smitty. Und das sehe ich halt wirklich anders. Das heißt, für Smitty ist das eine Katastrophe, dass das passiert ist, aus meiner Sicht. Und ja, du kannst jetzt versuchen, ich glaube, jetzt ist halt auch der Punkt vorbei, dass man Smitty noch irgendwie verkauft bekommt, oder?
Ja, du kannst höchstens sagen, ja, die werden Hurts eh nächstes Jahr im Draft ersetzen und dann einen besseren Quarterback bekommen und dann sind ja beide super und bla bla bla. Also so kannst du es höchstens noch probieren, aber das ist eine reine Schadensbegrenzung, glaube ich auch. AJ Brown.
Ja, ich glaube, also stark. Vielleicht, ja, das sowieso. Vielleicht da noch ganz kurz, vielleicht muss man einmal, das ist halt so wie ich das sehe, aber generell kann es natürlich auch sein, dass Leute einfach noch aus dem Draft-Prozess raus große Smitty-Fans sind. Das will man ja auch mal nicht ausschließen, dass die dann trotzdem immer noch einfach hoch sind, weil die jetzt sagen, Philly Offense geht jetzt durch die Decke und eine Nummer 2, das ist hier wie Jamar Chase und T. Higgins. Und sorry, das ist, glaube ich, nicht so.
Nee, also, ich sag mal so, für AJ Brown ist es so, ja, auch nicht jetzt so prickelnd, muss man sagen. Das würde ich schon sagen. Also es ist für mich jetzt vielleicht ein Hauch Downgrade. So, aber für die anderen ist es, also gerade für Devonta Smith ist es schlimmer. Für Hurts ist es gut übrigens.
Ja, für Hurts ist Wahnsinn.
Muss man sagen. Das ist für ihn auch eher ein positiver Punkt. Aber der hat jetzt auch eben ähnlich wie Wilson, wie du schon gesagt hast, keine Ausreden mehr.
Ja. Für AJ Brown ist für mich sogar leicht positiv, ehrlich gesagt, weil ich halt nicht glaube, dass er da irgendwelche Targets so großartig verliert. Das liegt daran, dass ich schon erwarte, dass die Eagles mehr passen als die Titans. Und dann hast du, okay, gut, dann hat er vielleicht jetzt nicht mehr der hat ja ganz absurde Zahlen, also so, boah, was waren das, ein Air-Yard-Share, irgendwie 35% inzwischen oder so letztes Jahr und Target-Share irgendwie 30%. Knapp, dann, ja, okay, geht's vielleicht ein bisschen runter, aber 25 plus habe ich überhaupt keinen Schmerz damit, das zu erwarten. Und damit bist du in einer super Position. Und ich glaube schon, dass die Offense der Eagles auch einfach besser sein kann als die der Titans im letzten Jahr. Und daher, ich mag es ganz gern. Und wenn jetzt jemand da besorgt ist, deswegen bei AJ Brown, wegen Smitty, wegen Jalen Hurts, dann kaufe ich eher wieder, als jetzt hier aktiv zu verkaufen. Gut, so viel zu dem ganzen Dingpack. Willst du noch irgendwas zu Dallas Goedert? Das ist jetzt natürlich ein bisschen, das ist der letzte, der noch relevant ist. Ist
ja, da irgendwas so anderes?
Ja, klar. Das ist jetzt blöd. Das ist für Dallas Goedert ist definitiv kein Super Alpha, der einfach weiter seine Tage zieht. Ich glaube, so viel kann man sagen. Und daher hier schon ein klares Downgrade für Dallas Goedert. Genau. Aber das war jetzt der ganze Eagles-Teil. Lass uns auf die Titans gucken. Die haben mit AJ Brown einen Spieler abgegeben, der jetzt eben sehr teuer geworden wäre und haben dafür, ja, die 18 bekommen und haben dafür den AJ Brown-Klon gedraftet. Sie haben Treylon Burks geholt. Ich bin ein Riesenfan davon, was die Titans hier machen, ehrlich gesagt. Natürlich hätte ich es schön gefunden, wenn sie einfach AJ Brown und Treylon Burks hätten. Das hat halt nicht funktioniert. Aber gut, immerhin, so rum ist noch besser, als gar niemanden geholt zu haben. Daher, ich bin großer Fan davon, was die Titans machen. Für Treylon Burks, bin ich auch ganz ehrlich, hätte ich mir persönlich lieber einen anderen Landing-Spot gewünscht. Aus den gleichen Gründen, was immer das Problem bei AJ Brown war. Diese Offense ist einfach frustrierend. Aber trotzdem, er ist da jetzt im Prinzip die One-Man-Show. Ne? Das ist natürlich schon sehr positiv.
Ja, gut, Robert Woods ist auch noch da. Ja, der sollte zumindest mal solide sein. Aber ja, also ich sehe das eigentlich schon relativ positiv. Natürlich, die Titans passen jetzt nicht so häufig, aber wenn sie passen, dann müsste es zu Burks gehen. Und, ja. Also ich glaube, den werden die auch relativ kreativ einsetzen. Das traue ich den Titans schon zu. Und ja, also ich mag den Landing-Spot.
Ja, ich habe jetzt auch kein Riesenproblem damit, aber es hätte schlechtere gegeben, aber ja, ich hätte mir gern was anderes gewünscht. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt, es kommt immer auf die Perception jetzt bei den anderen Managern an, wenn Burks dadurch jetzt einfach ein bisschen fällt, auch weil Titans und so weiter, schlechte Offense, Tannehill, bla bla bla, dann bin ich umso happier damit und kriege ihn vielleicht auch ein bisschen später in Rookie-Drafts. Aber generell hier aus meiner Sicht beide Talent. Treylon Burks ist für mich immer noch der Wide Receiver 1 der Klasse.
Ja, auf jeden Fall.
Dann haben wir noch vielleicht ganz kurz den Ausblick auf die Titans. Ryan Tannehill natürlich, ja, nicht positiv. Als Net Zero irgendwie dadurch. Und ja, siehst du die Titans mit dem Quarterback hier an Tag 2?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube auch, dass hier Mike Vrabel eher Impact haben will, ne?
Ja, denke ich auch. Also kann ich mir schwer vorstellen, dass sie einen Quarterback nehmen.
Gut, so viel zu diesem ganzen Deal. Das war echt gestern der absolute Wahnsinnsbanger. Und an 19 waren dann die New Orleans Saints dran. Da konnten wir dann wieder ein bisschen durchschnaufen. Die haben einfach nur Trevor Penning, Offensive Tackle von Northern Iowa, geholt. Ich glaube, dazu ist gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, oder?
Nee, alles gut. Haben wir mit gerechnet, wenn er da ist, dass sie ihn nehmen. Von daher alles gut. Ja.
Genau, an 20 dann die Pittsburgh Steelers und hier geht's direkt weiter. Der erste Quarterback endlich vom Board, Kenny Pickett, Quarterback eben von Pitt, Homegrown Kid, so hier den Spieler. Das haben sich viele, viele Fans, glaube ich, gewünscht vorher, die Connection zu beiden Teams haben. Ja, ich persönlich glaube, die Steelers haben jetzt hier damit einen riesen Fehler gemacht, ehrlich gesagt. Ich mag halt Kenny Pickett nicht so gern. Du bist höher bei ihm. Von dem her sag doch, du kannst doch die Steelers-Fans vielleicht hier ein bisschen aufmuntern.
Ja, ich verstehe das schon, ne? Pittsburgh, glaube ich, aus der Sicht will hier einfach den Floor haben von einem Quarterback, weil, ich sag mal, der ihnen sofort helfen kann. Weil die haben halt ein Team, was absolut Playoff-ready ist, die Defense ist loaded, auch der Rest der Offense ist echt, mal abgesehen von der O-Line, eigentlich echt gut und dementsprechend wollten die wahrscheinlich einen haben, der ihnen schnell weiterhelfen kann. So aus deren Sicht und ich glaube, das ist dann einfach, also dann kommt man schon teilweise zu Pickett und ja, also ich sehe es auch für Pickett eigentlich relativ positiv. Der kommt in wirklich super Umstände und also ich glaube auch, dass der relativ schnell dann auch starten wird.
Ja. Wenn er das nicht schafft an Trubisky vorbei, dann haben wir ein Problem. Das ist klar.
Ja, es könnte schon sein, dass der nicht Week One Starter ist, aber so wenn Trubisky dann die ersten zwei Spiele vollkommen vergeigt, wo können wir hoffen, dass er dann noch harte Gegner kriegt, dann können wir uns sicher sein, dass dann relativ zeitnah das Ganze dann in Richtung Pickett geht.
Genau, für Trubisky's Value ist das jetzt natürlich eine Katastrophe, also wenn ihr den nicht verkauft habt die letzten Wochen, dann ist jetzt blöd. Der Impact auf die Passcatcher, ich hätte mir einfach einen anderen Quarterback gewünscht in Pittsburgh, Das ist so, aber naja, mei, du hast hier Deontay Claypool Najee. Für dich
Also,
irgendeine Veränderung?
nee, er hat ja immerhin, also wir müssen ja gucken, woher kommen die, ne? Also die hatten in der Vergangenheit, hatten sie halt Ben Roethlisberger, der im Arsch war. Und ja, und also Pickett hat es immerhin geschafft, oder wer da wem zu was verholfen hat, kann man natürlich drüber streiten, aber Jordan Addison ist halt Biletnikoff Award-Gewinner geworden mit ihm. Und wenn man jetzt vom Talent von Claypool und Diontae ausgeht, dann sollten die beiden schon da produzieren können, auch gerade, weil sich das natürlich durch den Wegfall von Juju schon kanalisiert dann auf die drei, vier oder drei oder vier Passcatcher, die da eben sind. Aber mal
Ja, ich,
gucken, wen sie doch draften.
ja, das muss man echt sehen. Ich glaube halt bei, oder was mein vielleicht Problem ist mit Kenny Pickett, ist halt, er spielt jetzt dann leider nicht mehr gegen ACC Defenses. Das ist, glaube ich, ein bisschen schade für ihn. Und naja, mal sehen. Also ich bin hier einfach sehr, sehr down.
Ach komm, gib's zu,
Wahrscheinlich
das
werde
liegt an
ich.
den Händen, das liegt an den Händen.
Ja, genau. Wahrscheinlich werde ich keine Kenny Pickett Shares haben, ehrlich gesagt. Was erwartest du? Wo geht der im Rookie Drafts?
Ja, das ist halt jetzt die große Frage, ne? Das ist
Ja.
wirklich die große Frage. Also, warten wir mal ab, wo die anderen Quarterbacks so landen. Ne? Das, glaube ich, wird darauf schon einen Impact haben. Aber, also Pickett ist auf jeden Fall bestimmt. Stimmt, gut, warten wir mal die Running Backs, Spiller und so ab, aber also Top 6
Ja, muss
wird
er
da wohl
eigentlich
gehen.
sein.
Ja.
Also denke ich auch. Also man muss jetzt schon sagen, das ist ein Bomben-Landing-Spot. Du hast First-Round-Draft-Kapital als einziger Quarterback bekommen. Es wäre Wahnsinn, wenn er nicht Top 6 geht nach ADP.
Nee, ja, sch
Und
schauen wir mal, ob das so ein Justin Herbert-Ding wird nachher. Und
ja.
also wenn der irgendwo ans Ende der ersten Runde fällt,
Ja.
dann drafte ich ihn bis zu meinem Rechen.
Ich auch, gar keine Frage. Also da wird's dann, da ist nämlich, wenn der in der gleichen Range geht wie Chris Olave und Jahan Dotson und so hier, vielleicht noch Jameson Williams, da nehme ich dann auch Kenny Pickett, weil da habe ich dann zu viel Angst davor, dass ich einen Low Impact Wide Receiver drafte, der dann so gar nicht mal ein richtiges Ceiling hat. Also da muss man dann schon zuschlagen. Ich glaube aber, er wird klettern. Denn der große Unterschied zu Justin Herbert ist halt, dass in der Klasse dann Tua und Joe
Burrow,
Burrow eben schon davor gingen. Und das ist immer die Quarterback Needy ist doch immer im Team in Superflex. Und das geht er halt dann früher.
ja, übrigens Najee, also auch für mich positiv, dass sie also mit Pickett jetzt nicht keinen Willis genommen haben, ne? Das muss
Ja,
man auch
ja.
sagen. Also Pickett ist zwar auch nicht immobil, ist jetzt kein Mac Jones oder Brady, aber hat also ist eher ein Pocket Passer, von
Auf
daher
jeden Fall,
ist
auf jeden
das, denke
Fall.
ich, auch positiv. Und gerade ein Pickett, der sich dann erstmal gewöhnen muss an das NFL-Tempo, hast du ja auch gerade gesagt, und dann vielleicht mal öfter eben den Ball nicht mehr ewig halten kann, sondern eher den Checkdown suchen soll, da sollte Najee von profitieren.
Sehe ich genauso. Dann nach den Steelers ging es weiter mit einem Trade. Die Chiefs sind hoch auf die 21, haben die 29, 94 und 121 abgegeben und haben sich Trent McDuffie, Cornerback aus Washington, geholt. Ja, ich weiß gar
Haken
nicht.
dran. Ja, alles
Okay, ja.
okay, ob man, also ja, alles okay.
Müssen ihn nehmen, wird man dann sehen, ob er Outside spielen kann. Wenn ja, dann war das okay. Wenn nein, dann war das sicher jetzt nicht der allerbeste Trade, denke ich. An 22 dann die Green Bay Packers. Wir alle haben schon gesagt, okay, kommt jetzt Christian Watson oder kommt jetzt Sky Moore? Kommt jetzt George Pickens? Und wer ist gekommen? Quay Walker, Linebacker von Georgia. Erster Linebacker vom Board. Ich habe da gestern viel gesagt, oh, Monster Reach von den Green Bay Packers. Wer sagt, dass das ein Monster Reach der Green Bay Packers war, hat die letzten Tage nicht mehr verfolgt. Quay Walker war, glaube ich, auch der Nummer 1 Linebacker bei vielen Teams an Bord. Dessen Over-Under ist immer mehr gesunken, lag am Ende irgendwo so bei 20,5, 21,5 und er ist an 22 gegangen. Das heißt, sehr, sehr nah daran, was man auch erwartet hat. Ja, ist natürlich einfach nur crazy, dass die Packers hier nichts in Sachen Passcatcher gemacht haben an 22, aber so wirklich überraschend kommt es auch eigentlich nicht für uns.
Nee, ich habe nicht mit dem Linebacker bei den Packers gerechnet, weil sie auch Campbell bezahlt haben. Und also das war für mich schon überraschend, dass es dann Walker geworden ist, ist dann nicht mehr so überraschend gewesen, einfach aufgrund des physischen Upsides. Aber also, ja, ist ein Pick, also ist einer der schlechtesten Pick in der ersten Runde gewesen, meiner Meinung nach.
Das stimmt, das ist, ich wollte nur, also nur weil es kein Reach war, aus NFL-Sicht, ist es trotzdem aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr schlechter Pick gewesen.
Ja, weder Position Value noch Need irgendwie, also ist
halt. Ja, und vor allem halt, wenn er wenigstens covern könnte als Linebacker, dann könnte man ja nur sagen, die haben echt einen, ich glaube, die sind unterschätzt, richtig gute Coverage-Linebacker, aber ja, das ist bei ihm nicht mal der Fall. Aber für IDP wird es spannend. Also es wird, ist ganz klar, denke ich, jetzt hat hier Linebacker 1 der Klasse und schon sexy für alle, die viel IDP spielen. Dann ging es weiter, auch an der, wir sind bei der 23 und hier wären die Cardinals dran gewesen. Die waren aber plötzlich nicht on the clock, sondern die haben einen Deal mit den Ravens eingefädelt. Die haben sich für den 23. Pick Hollywood Brown und den Pick Nummer 100 gesichert. Ja, Hollywood zu den Cardinals. Ich bin ja generell relativ positiv, was Hollywood angeht. Finde, ist ein guter Receiver, hat auch einen super Target-Share gehabt, Air-Yard-Share und so weiter. Da ist er echt immer gut gewesen. In den letzten Jahren hat dann Anfang der vergangenen Saison auch gezeigt, dass er produzieren kann. Du bist generell aufgrund des, allein schon aufgrund des Erscheinungsbildes von Hollywood Brown nicht besonders überzeugt davon, dass er so ein Top-Top-Receiver sein kann, glaube ich, oder?
Oh, doch, also bei Hollywood Brown war das größte Problem für mich eigentlich immer das Team, in dem er gespielt hat.
Mhm, okay.
So, also ich habe kein Problem mit ihm, ich sehe, wie er gewinnt in der NFL und für mich war einfach, also mir hat immer das High-End-Ceiling in Baltimore gefehlt.
Ja, so. Das heißt, du bist jetzt ein Riesenfan von dem Deal für Hollywood.
Ja, für Hollywood ist das to the moon. Also jeder, der für Hollywood getradet hat in den letzten Wochen, der kann sich beglückwünschen, absolut. Also das ist für mich also besser hätte es gar nicht laufen können.
Ja.
Also da muss ich sagen, dann nehme ich auch das L, gar kein Problem. Gut, wer konnte damit rechnen, ne? Aber in dem Sinne, ja, für aus Fantasy-Sicht, für Hollywood Brown ist das super. Kyler Murray kann einen Deep Ball werfen, die Konkurrenz außer Hopkins ist jetzt auch nicht prickelnd. Also was will man denn mehr? Also von daher, aus Real-NFL-Sicht, für die Cardinals natürlich wieder, also ist das echt desaströs. Die brauchen zwar einen Receiver, aber also puh, Hollywood Brown, den dann noch teuer bezahlen zu müssen.
Das ist das Problem. Das ist das große Problem. Boah, ey,
das ist wirklich, also die Arizona Cardinals, auch ist nun bekannt, dass ich sie nicht mag, alles gut und schön und ich kritisiere ja auch meine Seahawks, so ist es nicht, ne? Nur was die letzten Jahre verzapfen, das ist echt. Also das ist schon echt grausig. Ganz, ganz grausig.
Also vielleicht ein bisschen zur Verteidigung der Cardinals hier. Ich finde eben, Hollywood ist ein an und für sich unterschätzter Receiver und auch richtig, richtig gut. Sie bekommen hier den Drittrunden-Pick der Ravens oder einen Drittrunden-Pick der Ravens noch zurück. Darf man auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Und sie haben immerhin noch zwei, also ein günstiges Jahr von Hollywood und dann die 50 Option dazu. Die ist zumindest günstiger, als jetzt an sich ein Receiver wahrscheinlich am Markt kosten wird. Aber dann musst du Hollywood halt bezahlen. Was ich ihnen auf der anderen Seite wirklich zugute halten würde, hier war wenigstens Treylon Burks auch nicht mehr an Bord. Also wenn der halt an Bord ist, dann so lange sehe ich so Deals immer noch anders. Aber jetzt hast du als Alternative irgendwie Sky Moore gehabt und obwohl ich ihn sehr, sehr gern mag, weiß ich auch, aufgrund der Physis wahrscheinlich eher Richtung Slot als Rolle. Oder ich tue mir halt ein bisschen schwer, den so richtig outside zu sehen. Deswegen. Ich verstehe das schon irgendwo, dass man hier was macht. Also ich finde den Deal nicht so schlecht.
Aber das ist ja kein Roster, was ein Receiver away ist.
Ja,
also, das ist ja ein Roster mit etlichen Großbaustellen. Und also Jermaine Johnson hier zu nehmen beispielsweise, wäre, glaube ich, schon sinnvoller. Also, oder beziehungsweise hätte ich eher verstanden. Aber das ist wirklich für mich, Naja.
Ja, aber Receiver war auf jeden Fall eine Riesenlücke. Das
selbstverständlich, selbstverständlich, aber dann musst du halt irgendwie das anders lösen. Also meiner
Ja,
Meinung
fair.
nach nicht für einen Train, den du dann irgendwie teuer
Teuer
bezahlen
bezahlt.
musst.
Ja, gebe ich dir schon recht im Großen und Ganzen. So machst du kein Roster-Building.
Ja, das ist, wie gesagt, für mich einfach auch ein Roster, was auf Jahre in der Mittelmäßigkeit gefangen sein wird, weil du einfach viel Geld und für alternde Spieler ausgegeben hast, du Picks in unwichtige Positionen gepackt hast und also die dann auch nichts wurden, kamen auch noch hinzu. Also,
Ja,
boah, das ist schon echt gut.
das
Wie gesagt,
stimmt.
als Division-Gegner will ich mich nicht beschweren, aber das ist schon echt.
Ja.
Also, naja. Aber als Cardinals-Fans kann man sich sicherlich auf schöne Highlights Murray auf Hollywood Brown
Ja.
freuen. Das dürfte sicher sein.
Das auf jeden Fall. Vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst, Impact für die Ravens. Ich glaube, Pfeil zeigt nach oben für Mark Andrews, für Rashod Bateman. Natürlich für Lamar Jackson nicht so ideal, denn da war Hollywood einfach schon eine super Waffe, die eben das Feld lang gemacht hat und auch allen geholfen hat, der gesamten Offense an sich geholfen hat. Trotzdem ist Lamar natürlich immer noch ein Top-Quarterback, da machen wir uns jetzt, glaube ich, keine Sorgen. Und für die Cardinals, ja, witzigerweise, ich habe ja Marquise Brown für Nuke Hopkins ertradet vor irgendwie 3 oder 4 Wochen oder so. Wirklich ein 1-zu-1-Deal. Mochte den damals, aber da war das, glaube ich, echt ein Coinflip, so in der Bewertung. Und jetzt sind die beide bei den Cardinals und ja, ich würde den Deal nicht rückgängig machen wollen, sagen wir es mal so.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und
Ja.
ja, Rondale Moore ist natürlich sowieso, mei, was erwartet man da noch? Kyler Murray positiv. Und ja, ich glaube, an und für sich für Nuke Hopkins sollte sich aber jetzt auch nichts ändern. Also,
Nee.
wer
Nee,
vorher von Hopkins überzeugt war, wird es auch nach wie vor sein.
die passen auch oft genug dafür.
Ja, genau.
Ja, aber jetzt auch auf Lamar, wenn du diesen Field-Stretcher-Typen, also da sind ja noch ein paar auf dem Board, ne? Also da könnten sie durchaus noch mal was machen. Ne? Einen Christian Watson, Alec Pierce, da gibt es auch echt Late Round noch ein paar Leute, die einfach schnell sind, die das Field stretchen können. Jalen Naylor oder so. Also, da sind schon ein
Ja.
paar da.
Haben wir jetzt Tylan Wallace Season?
Ja, nee. Ich glaube, der Zug ist leider abgefahren. Ich mochte den ja letztes Jahr vor dem Draft
Ja.
ganz gerne mal, aber ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Aber natürlich, so Leute wie Devin Duvernay würde ich schon mal claimen, ne? Das,
Ja, Miles Boykin.
der ist ja nicht mehr da, der ist aber in
Ach, der ist
Steelers
jetzt in den Steelers gegangen.
jetzt.
Verdammt, ja,
Ja,
richtig, scheiße. Mensch, jetzt wäre Miles Boykin Season in Baltimore gewesen und jetzt haben sie ihn gecuttet. Dramatisch. Nee, also Tylan Wallace, ich habe heute mal geguckt, war irgendwie nirgendwo am Waiver zu holen, überall und traden für ihn. Also wirklich nicht, bei aller
nein,
Liebe.
nein.
Genau, dann an der 23 haben die Ravens aber am Ende gar nicht gedraftet. Die haben den Pick wiederum verschifft an die Buffalo Bills, haben dafür die 25 und 130 bekommen. Das fand ich auch recht smart. Und die Bills haben Kaiir Elam geholt, Cornerback von Florida. Auch hier Win-Win-Deal, glaube ich, für beide Seiten.
Ja, enttäuschend, dass Buffalo kein Running Back genommen hat.
Ja,
Aber
das.
also aus Fantasy-Sicht natürlich, ne?
Ja.
Nicht in Real Life natürlich der Cornerback der deutlich bessere Pick.
Ja.
Und ja, alles richtig gemacht, denke ich.
Bills einfach
Elam
eine
stark.
Top-Franchise, die Bills, muss man schon sagen.
Ja, smart.
An der 24 waren dann dazwischen die Dallas Cowboys dran. Die haben Tyler Smith, Offensive Tackle von Tulsa, gedraftet. Ja, hier weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich von ihm halten soll. Kenn den Spieler dafür zu wenig.
Ja, ist eine Wildcard auf Tackle. Ich glaube, waren ein bisschen angepisst, dass die beiden Guards schon weg waren. Könnte mir vorstellen, dass sie oder so einen Kenyon Green den vielleicht auch auf Tackle zu stellen. Ich glaube, den hätten die auch gern gehabt, aber ja, ist dann so, ne?
Dafür haben dann an 25 die Ravens eben einen Interior O-Liner geholt, Tyler Linderbaum, Center von Iowa. Wir hatten vorher viel gesprochen, da gab es große Fragezeichen, ob er es in die erste Runde schafft. Die Ravens lassen hier den Spieler mit Monster Floor sozusagen nicht liegen.
Ja, die Ravens machen es halt immer gut, ne? Die nehmen das, was zu ihnen kommt. Die nehmen die guten Spieler einfach auch. Und die, ja, Center konnten sie gebrauchen und haben sich da geupgradet. Die wollen den Ball viel laufen. Und dann hast du mit Linderbaum natürlich echt einen guten Center, glaube ich, um das zu
Ja,
tun,
ja.
der auch mobil ist. Und ja, das passt schon.
Da war Tobi richtig hyped, als er den Spieler gesehen hat, denn der hat Jermaine Johnson weiter das Board runterfallen sehen und dann war er nur noch zwei Spots entfernt von den, nur noch ein Spot entfernt von den Tampa Bay Buccaneers. Tja, und dann ist es passiert, die Jets sind hochgegangen an die 26, haben dafür den Titans die 35, 69 und 163 rübergeschickt. Glaube ich, guter Deal hier auch wieder für beide Seiten und wir hatten es vorher schon angesprochen, die Jets holen sich Jermaine Johnson, der wirklich das Board runtergefallen ist, da gab es ja schon Buzz, dass er an 4 zu den Jets gehen soll, dann irgendwie ja, an 9 zu den Seahawks und jetzt geht er an 26 zu den Jets. Ich glaube, hier wäre er Top 10 gegangen, wären wir beide keine großen Fans von dem Deal, von dem Pick gewesen. Wäre okay gewesen, aber halt nicht so richtig gut. Und an 26 ist aber halt Top Value, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre für mich so an 9 der Seahawks-Pick gewesen, der nicht mehr zum ersten Tier diesen Top-Klasse-Spielern gehört hätte. Ich aber durchaus noch gesagt hätte, ja, okay, ist vertretbar. Und wenn die Jets ihn dann natürlich an 26 bekommen, dann muss man ganz klar sagen, sieht das im ersten Moment mal wie ein Steal aus.
Ja,
einer und natürlich, der
besten Picks der Runde.
Nicht zu vergessen, sein Swaggy-Anzug, der war schon echt mega nice.
Ja, definitiv. Genau. An 27 immerhin, da war Tobi dann wieder froh, die Bucks sind rausgetradet, haben von den Jags für die 27, 33, 106 und 180 bekommen und haben die Jaguars haben dann Devin Lloyd, Linebacker aus Utah, geholt. Auch hier, glaube ich, für IDP-Spieler sehr, sehr attraktiver Spieler. Jetzt hat in Jacksonville brauchen sie auf jeden Fall Linebacker. Den Uptrade verstehe ich an der Stelle aber ehrlich gesagt nicht.
Ja,
Jacksonville.
Schlechte Franchises machen schlechte Sachen und das ist hier wieder mal ein Beispiel dafür, warum du dann auch First Overall draftest. Nichts gegen Devin Lloyd, alles okay, aber Linebacker halt, ich drafte einen Linebacker eigentlich nur in der ersten Runde, wenn es ein Talent wie Parsons ist. Ansonsten lasse ich die Finger davon und lass den vor allen Dingen an 33 zu mir kommen.
Eben. Nimm ihn wenigstens an 33.
Ja, Alter. Hätte vollkommen ausgereicht. Ich glaube nicht, dass einer von den anderen, ja, gut, die Pets vielleicht, aber ihn sonst genommen hätten.
Ja, vielleicht, aber dann nehmen ihn halt die Pets. Mein Gott,
ja,
ist halt so, ne? Das ist kein Franchise-Changing-Player einfach.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, an der 28 dann die Green Bay Packers, die haben sich Devontae White geholt, Defensive Tackle von Georgia, wieder kein Passcatcher. Naja.
Ja, man kann, also der Pick an sich ist ja okay, aber ja, also bei dem, was du brauchst, ist halt echt schon fragwürdig.
Ja, es ist einfach nicht ganz zu verstehen. Am Ende, der Pick hat mir deutlich besser gefallen als die 22, oder eher genau 22, Quay Walker. Das passt schon, das ist zumindest ein guter Spieler. An der 29 dann die Patriots, eben nicht mehr mit Linebacker gegangen, sondern die haben dann Cole Strange, den Guard von Chattanooga, geholt. Keine Ahnung, wer das ist, ganz ehrlich. Aber es sieht nicht gut aus, auf jeden Fall, auf den ersten Blick.
Ja, Guard Center Prospect, ne, irgendwie. Und viele hatten den so Ende Runde 2, Anfang Runde 3 gesehen. Und aber ich sag mal so, bei O-Linern, da sollte man vielleicht den Patriots auch einfach vertrauen. Die haben einen ganz guten Track Record. Also von daher vermag ich nicht, das zu verurteilen. Natürlich immer.
Ja.
Hätten vielleicht auch was anderes gebraucht.
Ja, und dann warten damit. Das ist halt wieder der Punkt, so, warum nicht nochmal ein bisschen runtergehen muss. Aber gut, ist wie es ist. Mal sehen, was Cole Strange jetzt in der NFL machen kann. An 30 dann die Kansas City Chiefs und die haben wiederum einen weiteren Defensive End erlöst. George Karlaftis aus Purdue, der ist auch ganz schön gefallen, sage ich mal, im Vergleich. Da gab es ja viel Top 15 Buzz in den letzten Wochen. Karlaftis, wir waren keine Fans, kann ich mich erinnern, aus der IDP-Folge mit Steven. Naja, stört mich jetzt nicht, dass der zu den Chiefs geht, ehrlich gesagt. Also als Chiefs-Fan wäre ich aber auch nicht besonders hyped, wenn ich ehrlich sein darf.
Nee, also boah, die Chiefs, muss man ehrlich sagen, die haben jetzt zwei Spieler genommen, die vielleicht gut sind, vielleicht solide sind, es vielleicht in der NFL packen. Und Boah, da hätte ich, glaube ich, da hätte ich lieber die beiden Picks genommen und wäre irgendwo weiter hochgegangen, hätten wir einen Top-Spieler geholt. Ne?
Ja.
Aber gut, es ist, ja.
Mal sehen.
Mal
Mal
sehen.
wirklich mal sehen, was Kalafdis dann machen kann in der NFL.
Ja.
An 31 sind die Bengals, und man darf nicht vergessen, sie sind ja hochgegangen einmal, immerhin, für McDuffie.
Ja, gut, aber
Das, ja. Die Bengals an 31, Daxton Hill Safety aus Michigan. Ja, gut, ich glaube, in der Defense gab es auf jeden Fall genug Positionen zum Befüllen. Safety ist hier wahrscheinlich nicht verkehrt.
ja, Slot wird wahrscheinlich eher Slot spielen, ne? Die haben ja Jesse
Okay.
Bates als Free Safety, aber
Und
ja,
Von
gut.
Bell als anderen, ne? Ja,
Ja,
okay.
Strong, genau. Ja, ist, glaube ich, ein ganz solider Spieler, der covern kann, immerhin.
Ja. An 32 die Minnesota Vikings. Ja, Mr. Irrelevant der ersten Runde. Louis Cine, Safety aus Georgia. Haben hier nach ja, ihrem Downtrade den Value gesehen. Ja, ich kann hier zu dem Spieler an und für sich wenig sagen. Die Vikings haben hier hoffentlich ein spannendes Safety-Duo für die Zukunft mit Harris auch noch da. Also, Harris, wie heißt er denn? Alter, der hier All-Pro-Safety, vergesse ich seinen Namen schon.
Ach, Jonas, nee, Harrison Smith, so rum, ja.
Harrison Smith,
Ja,
so rum. Smith
genau.
heißt er, nicht Harris. Ja, genau,
Ja.
Harrison Smith. Richtig. Also mal sehen, was sie dann mit Loose Sign machen können.
Ja, sie haben halt irgendwie da, ich sag mal, ausgenutzt, dass Safety jetzt nicht so eine wertvolle Position ist, haben da, sind 20 Spots runtergegangen und haben vielleicht nicht so einen so viel schlechteren Spieler bekommen jetzt im Vergleich zu Hamilton. Natürlich ist Hamilton schon besser, aber hast halt nochmal einen extra Pick mitgenommen und das, also, kann ich schon verstehen, ist ganz gut
Auf
gelaufen,
jeden
glaube
Fall. Genau, so, das war die erste Runde und unsere Reaction dazu hat auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin gespannt, was uns jetzt in Runde 2 erwartet. Wir haben es schon angesprochen, die Quarterback Watch ist auf jeden Fall da. Und ja, was sind, gibt es irgendwelche Wünsche, die du für Runde 2 hast?
ja, also oder beziehungsweise ich habe erstmal eine Vermutung. Ich glaube, dass innerhalb der nächsten 10 Picks auf jeden Fall der erste Running Back vom Board geht. Das würde ich schon mal vermuten. Und ich glaube, dass insgesamt 3 oder 4 Running Backs in Runde 2 gehen. Drei würde ich mal tippen. So, und
Wir müssen gespannt oder wir bleiben gespannt, wo Houston Texans an 37,
ja, Jets.
Jets an 38.
Ja.
Interessant. Das könnten wirklich zwei Spots sein.
Seahawks.
43 dann die Falcons.
Auch die Seahawks
Ja,
würde ich
44.
ausschließen.
40
Ja.
und 41 ja sogar.
Ja, eben, deswegen. Ich befürchte es.
Ja. Spannend, spannend. Mal sehen, was hier passiert. Ich bin heiß auf jeden Fall drauf. Ich drücke die Daumen für Sky Moore nach wie vor, dass der Mann an eine gute Position kommt. Die Titans an 35 wieder dran.
Oh, meinst du die doublen up quasi? Ja,
Nee,
vielleicht.
ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Traust
Ja,
den Titans nicht zu.
die haben halt auch noch andere Probleme, ne? Also,
Ja.
wenn Bernhard Reimann dann noch da ist oder so, dann könnte das schon eher was sein. Naja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Receiver, vielleicht die Colts mit Sky Moore. Das
Ja, das
könnte ich mir
wäre,
schon vorstellen.
ja, auf jeden Fall. Da wäre ich auch mal gespannt. Ich denke, ich werde jetzt auf jeden Fall mal gleich einen Mock Draft Simulator nochmal anschmeißen für Runde 2
Ja,
und
sehr gut.
3 mal durchgehen mit den aktualisierten, mit dem aktualisierten Board und Runde 1 schon drin. Ja, ich freue mich drauf und ansonsten würde ich sagen, Phil, heute auf jeden Fall viel Spaß im Stadion. Ich drücke euch die Daumen.
Ja,
Nachdem
danke.
ihr letzte Woche ja den Schalkern den Arsch versohlt habt, seid ihr ja in einer guten Position, da wieder hochzugehen in Liga 1. Das würde mich sehr freuen. Da geht ihr auf jeden Fall ab. Da gehört ihr hin. Und dann mal sehen, ob ihr das jetzt halt heute Abend ja fast schon, ich will nicht sagen fix machen könnt. So weit ist es nicht, aber einen weiteren großen Schritt in Richtung Liga 1 machen könnt.
Auf jeden Fall, das wär's. Das wäre echt super. Danke, danke. Und ja, wir hören uns dann die Tage.
Genau, so sieht's aus. Bis dahin, mach's gut, hau rein.
Alles klar.
Ciao, ciao.
Ciao.